Jetzt begrüße ich Sie nochmal und erinnere Sie daran, dass wir in der letzten Vorlesung vor den Ferien eben ein bisschen über Thomas von Aquin gesprochen haben, ein paar wichtige Punkte in seiner Ontologie im Vergleich zu Aristoteles. Also sehr wichtig die Art, wie er die Trennung vornimmt zwischen dem Wesen einer Sache und dem Sein der Sache, also der Essenz, das Wesen und dem und der Existenz. Und dann noch dieser eine Punkt, mit dem, der interessant ist im Rückblick auf Abelard, diese Idee mit dem Intellekt als einer verallgemeinerten Convenientia, nicht, wo ich Sie mehrfach darauf hingewiesen habe, dass da ein bisschen eine Affinität besteht mit diesem Habitus-Begriff bei Abelard. Also beide Begriffe erfassen eine Sache zugleich, nämlich eine Affinität, ein Zusammenpassen zwischen einerseits dem Verhältnis der Dinge zueinander und andererseits unserem Verhältnis zu den Dingen. Nicht? Während bei Abelard die Sache ein bisschen so gelesen werden kann, dass das Bestehen eines solchen Zusammenpassens Folge eines Lernprozesses auch ist. Nicht? Also wir ändern unsere Einstellung zu den Dingen in dem Maß, in dem wir damit vertraut werden, wie die Dinge sich zueinander verhalten. Immer wenn die Milch zu heiß wird, geht sie über, also bildet sich in mir eine Erwartung, schon wenn ich den Herd aufdrehe, dass ich nicht und so weiter, dass ich da nicht zu lang weggehen soll und so. Während bei Thomas die Sache eher so ist, dass es sich da also dass das sozusagen der Faktor, dass Gott die Dinge so geschaffen hat, dass so ein Zusammenpassen überhaupt möglich ist, stärker im Vordergrund steht. Wir haben dann nach diesen paar Punkten zu der Ontologie bei Thomas mit einem neuen Thema begonnen, Naturphilosophie. Also da geht es eben jetzt vor allem um die Rezeption der aristotelischen Physik, wo aber sehr, sehr wichtig immer im Hintergrund ist, das kann man nicht getrennt sehen von der Rezeption der Wissenschaftstheorie des Aristoteles. Und in der aristotelischen Physik, habe ich gesagt, gibt es eben einige Positionen, die für die christliche Philosophie eine besondere Attraktivität haben. Das ist eben ganz besonders diese Kombination von zwei Motiven, die man da vornehmen kann, nämlich einerseits, dass es bei Aristoteles so einen Begriff eines unveränderlichen göttlichen Seins gibt und andererseits dieses Konzept des unbewegten Bewegers. Dann, wenn Sie sich erinnern, habe ich ein paar Grundideen bei Aristoteles selbst skizziert. Diesen Unterschied zwischen, wie wichtig der Unterschied von natürlicher und künstlicher Bewegung bei ihm ist. Dann das Verhältnis zwischen natürlicher Bewegung und der Elementenlehre, dass natürlich bis zu einem gewissen Grad das, was wir als natürliche Bewegung bezeichnen, zurückzuführen ist darauf, wie ein bestimmter Körper aus den Elementen zusammengesetzt ist, weil die Elemente selbst ja eine innere Bewegungstendenz haben. Feuer geht nach oben, Erde sinkt nach unten. Die Wasser und Luft bezeichnet man, das ist übrigens eine kleine Fußnote, nicht? Wasser und Luft, die mittleren, die heißen auch bei Aristoteles schon klarerweise die Medien. Und das sind zugleich auch die, die sich durch Transparenz auszeichnen, also die mit dem modernen Begriff des Mediums ein bisschen was zu tun haben. Oder man kann sagen, der moderne Begriff des Mediums hat eine seiner Wurzeln darin, dass die mittleren Elemente bei Aristoteles eben die Transparenten sind. Dann habe ich Sie hingewiesen, aber das war nur sehr en passant, auf diese Sache mit der Vier-Ursachen-Lehre, aber da ist für uns nur interessant der Punkt, dass es eben bei Aristoteles immer geht um eine Vereinbarkeit zwischen diesem Element der Selbstbewegung, das die Natürlichkeit der Bewegung ausmacht, und dem Umstand, dass es gleichwohl immer für jede konkrete Bewegung einen, eine äußere Verursachung, also was man Kausalität nennt, geben muss. Und zuletzt haben wir dann nochmal über Raum, Ort, Bewegung gesprochen. Also was den Ort betrifft, dass es ihm darauf ankommt, dass der Ort sozusagen als eine selbstständige physikalische Realität anerkannt werden kann. Also wenn wir den Ort einer Sache angeben, wir damit eine Angabe machen, die man nicht so ohne weiteres auf andere reduzieren kann. Also das heißt zum Beispiel, dass, das ist ein sehr wichtiger Punkt, man nicht einfach sagen kann, der Ort eines Körpers besteht in dem Verhältnis, das der Körper zu anderen Körpern hat. Das wäre eine Reduktion, nicht? Aber der Ort ist etwas Selbstständiges. Jetzt habe ich Ihnen dann ja diese, also dann war noch der andere Punkt, dass Selbstständigkeit auch heißt, dass er was anderes ist als die Materie. Da haben wir diesen Punkt mit Plato gehabt. Also das ist sowas, was eine mögliche Frage bei einer Prüfung natürlich ist. Was ist das Argument dafür, dass der Ort von der Materie unterschieden werden muss bei Aristoteles? Das Argument ist sehr einfach. Die Materie geht mit, der Ort bleibt, ne? Wenn der Körper bewegt wird. Aber hauptsächlich jetzt ist diese Ortsdefinition des Aristoteles, die ich Ihnen am Schluss erzählt habe, hauptsächlich ist die bestimmt von dem Gedanken, dass der Ort etwas sein soll, was sozusagen speziell auf Körper zutrifft. Also es sind die Körper, bei denen wir nach ihrem Ort fragen, und trotzdem etwas sein soll, was nicht einfach nur selber wieder Körper oder Verhältnis zu anderen Körpern ist. Und da ist eben diese Idee, man kann ruhig sagen, extrem pfiffige Idee, zu sagen, der Ort eines Körpers ist die nächstgelegene unbewegte konkave Hülle für diesen Körper. Also unbewegt, Flussbett für das Schiff, ja, ein bestimmter Abschnitt des Flussbetts und nicht das Wasser, das gerade jetzt, ja, das bewegt sich ja, nicht? Aber die konkave Hülle, also, oder wenn man eben einen Pfirsich aufschneidet, nicht, und den Kern rausnimmt, also wenn man einen Pfirsich halbiert und man nimmt den Kern heraus, dann sieht man in den zwei Hälften jeweils, was man dann sieht, innen, wo diese kleinen Stacheln herausschauen aus dem Fruchtfleisch, das sind die zwei Hälften des Ortes des Kerns, nicht? So. Und damit ist klar, dass der Ort eines Körpers A, wenn man den angeben will, man auf jeden Fall voraussetzt, dass es noch einen anderen Körper gibt. Weil dieser andere Körper ja das ist, was diese Fläche zur Verfügung stellt. Und der Ort ist sozusagen etwas an einem anderen Körper, aber er ist nicht dieser Körper. Er ist gegenüber diesem anderen Körper ein Gebilde von geringerer Dimensionalität. Nicht? Das ist sozusagen, es ist ja nur eine Hülle. Es ist ein planes Gebilde, ein ebenes Gebilde dieser für einen Körper, aber es ist nicht eine Ebene, die einfach so existiert, sondern sie existiert, wie Aristoteles sagen würde, alle Ebenen natürlich, nur als Grenzlinie, nämlich als diese innere konkave Grenzlinie sozusagen eines richtigen Körpers, also nämlich des Pfirsichkörpers, des Fruchtfleischkörpers, des Pfirsichs in unserem Fall. Ja? Also das ist sozusagen diese pfiffige Idee. Aber weil ebenso ein zweiter Körper existieren muss, der diesen Ort zur Verfügung stellt, ist es klar, dass man in Bezug auf diesen zweiten Körper natürlich auch die Frage beantworten können muss, wo der ist. Der muss auch einen Ort haben, seinerseits. Also muss es für diesen Körper wieder einen geben, der ihn umhüllt und ihm sozusagen so einen Ort zur Verfügung stellt, so eine Schale für ihn bildet. Und das ist der Grund, warum sozusagen, wenn man irgendwo anfängt, man immer draufkommt, dass sozusagen der Aufbau des ganzen Universums so eine Zwiebelstruktur hat. Im Großen gesehen entspricht ihm eben dieses Bild des Kosmos, wo da in der Mitte die Erde ist und darum herum die Sphäre, also so eine Schale, auf der der Mond befestigt ist, und dann um diese Schale herum weitere Schalen, auf denen die Planeten sind, und ganz außen herum so eine Schale ist, auf der die Fixsterne sind, also die sogenannten Sphären, das Sphärenbild des Kosmos. Und wenn man dieses Bild jetzt eben zusammendenkt mit der Annahme der Bewegungsverursachung durch etwas Äußeres, dann ergibt sich da eben die Vorstellung, so, oder dann liegt es nahe, dann ist es ein schönes Bild, sich das so vorzustellen, dass die Bewegung im Kosmos überhaupt sozusagen so eine Weiterleitung von außen nach innen ist. Ne? Die Sphären drehen sich und mit dem Drehen dreht sich die nächste sozusagen mit. Und wir sind im Zentrum. Das ist etwas, was gut, das steht in dem Sinn vielleicht gar nicht so bei Aristoteles, aber das ist etwas, was man sich leichter zudenken kann und was wunderbar zusammenpasst mit der christlichen Vorstellung von einem Gott, der durch wohlwollende Aktivität seine Schöpfung in einer geordneten Weise in Bewegung hält. Der sitzt da außen und dreht das so ein bisschen und innen funktioniert alles genauso, wie er es sich gedacht hat, dass es gut wäre. Die Geschichte passt auch so ganz passabel zu der Ordnung des Schöpfungsvorgangs als solchen, wie er in der Genesis beschrieben wird. Und was Aristoteles selbst als eine Schwierigkeit gesehen hat, ist hier vielleicht sogar ganz attraktiv, wenn man das so umdeutet, nämlich dieses Problem, dass ja diese ineinander gefügten rotierenden Sphären die Bestimmung des jeweiligen Ortes für irgendeinen Körper sehr schwer machen. Man findet ja in Wirklichkeit nicht so leicht eine unbewegte Hülle. Also in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so leicht, was zu finden, was sich nicht bewegt. Das mit dem Flussbett ist ja nur sozusagen eine relative Angelegenheit. Daher ist bei Aristoteles ein gewisses Problem damit gegeben, dass ja letztlich jede Ortsbestimmung angewiesen ist auf den Bezug auf so einen unbewegten Beweger von außerhalb, also von dem außerhalb es nichts mehr gibt, was ihn in Bewegung hält. Und das ist für die aristotelische Theorie ein Problem, weil das eine Annahme ist, die ein bisschen den Kompetenzbereich der Physik zu überschreiten droht. Nicht? Das ist auch ein Problem daher, das von ihm auch in der Metaphysik, das ist ein Problem, das er notwendigerweise in verschiedenen Schriften behandeln muss, in der Metaphysik, in der Physik, in der Meteorologie. Das überschreitet tendenziell den Kompetenzbereich der Physik in Richtung Metaphysik und Theologie. Aber für die christliche Philosophie ist das eigentlich kein besonderes Problem. Die haben keine Schwierigkeiten, so etwas zu sagen, wie etwa, naja, letztlich ist der Ort von allem in Gott bestimmt. Letztlich hat alles seinen Ort eben in Gott. Na, das ist ganz, ganz akzeptabel aus dieser Perspektive. Also kann man sogar sagen, für die Philosophie des 13. und 14. Jahrhunderts, für die christliche Rezeption, diese neue christliche Rezeption des Aristoteles, die haben sich mit gewissen speziellen Thesen der aristotelischen Physik vielleicht sogar wohler gefühlt als Aristoteles selbst. Nicht? Gut. Jetzt ist es aber so, dass man ein, zwei, drei Sachen zusätzlich wissen sollte, in Betracht ziehen muss, die für Aristoteles selbst in diesem Zusammenhang noch wichtig gewesen sind. Und die vor allem dann ihre Wichtigkeit zeigen in den Bewegungen, die im 16. und 17. Jahrhundert über den Aristoteles hinausführen. Nämlich vor allem einmal, das ist aber nicht für ihn allein spezifisch, das gilt überhaupt für die Zeit, in der er gelebt hat, die Auszeichnung der Rotationsbewegung, also die Auszeichnung der, der Kreisbewegung oder der Rotation einer Kugel. Die Rotation, weil er natürlich, das Besondere an der Rotation ja ist, dass er diese Bewegung der kosmischen Sphären in einem gewissen Sinn natürlich sowohl als Bewegung wie auch als Ruhe sehen konnte. Das bewegt sich zwar, das dreht sich zwar, aber das dreht sich in sich selbst. Das verändert ja sozusagen als Ganzes nicht seinen Ort. In einem gewissen Sinn bleibt die Sphäre, wo sie ist. Natürlich, wenn man da länger drüber nachdenkt, kommt man schon auf Probleme. Aber so mal auf den ersten Blick intuitiv klingt das ganz gut. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, also da wissen Sie ja, dass das, was die Astronomie oder sozusagen die Lehre von den Himmelskörpern betrifft, sehr lang gedauert hat, bis man sich sozusagen davon wirklich gelöst hat. Nicht? Das andere, nicht ganz ohne Zusammenhang mit diesem ersten Punkt, ist der fundamentale Unterschied, der bei Aristoteles besteht, zwischen der Bewegung der Sterne und den Bewegungsvorgängern auf der Erde und in Erdnähe. Also wobei Erde und Erdnähe heißt, alles was unterhalb der Mondsphäre ist, nicht? Die sogenannte sublunare Welt. Nicht? Das sind wir. Wir sind die sublunare Welt, wir sind auf der Erde und zwischen uns und sozusagen dem Mond ist die Luft. Nicht? Das ist doch elementare Welt. Also wobei natürlich da nur ein Bereich in Frage kommt, der relativ nah bei der Erde ist. Nicht? Also die Idee, dass man auf den Mond fliegen könnte oder so, ist da nicht inkludiert. Die Bewegung der Sterne ist eine in sich selbst immer gleiche Bewegung. Da drehen sich diese Sphären, insbesondere die Fixstern-Sphäre, das dreht sich als Ganzes eben rundherum und zyklisch ist das immer dasselbe. Also wenn man den Zyklus inkludiert, ist das ein sich gleich bleiben des ganzen Zyklus, ne, der Periode. Sich selbst gleich, völlig rational und auch berechenbar. Absolut berechenbar und vorhersehbar. Hingegen die Dinge auf der Erde, die Lawinenabgänge, die heruntergeworfenen Kaffeehäferln, die aufsteigenden Rauchschwaden, das ist was ganz was anderes. Das sind Bewegungen, die überhaupt nicht von solchen Sphärenbewegungen dominiert sind, dadurch nicht erklärt werden können. Also, und da ist ein fundamentaler Unterschied. Also in Wirklichkeit ist dieses Weltbild, also wenn man das jetzt ganz von außen sehen will, historisch sozusagen, ist das eigentlich ein dreigeteiltes Weltbild. Es gibt etwas, das ist ganz außerhalb von allem. Das ist dieser unbewegte Beweger. Ne? Dann gibt es die Sterne. Das sind diese so und so viele Sphären von den Fixsternen bis zum Mond. Und dann gibt es noch die sogenannte sublunare oder elementare Welt. Nur in dieser Welt, unterhalb des Mondes, gilt es, dass alles aus den Elementen besteht. Die Sterne bestehen nicht aus den Elementen und bewegen sich auch nicht in der Luft. Es gibt keinen Grund, nach dieser Theorie anzunehmen, dass es Luft ist, in der sich die... Es ist nicht dasselbe Medium, in dem die Kaffeehäfeln runterfallen und in dem die Sterne sich bewegen. Das ist sehr wichtig. Ne? Also da gibt es dann diesen Ausdruck der Quintessentia. Ne? Also das ist ein spekulativer Begriff. Nicht? Irgendwas, was aber sicher nicht das ist, was man hier bei uns finden kann. Und dieser Einteilung entsprechen daher auch drei verschiedene Wissenschaften. Ne? Theologie, also von außen nach innen wieder schön, die Theologie, die Mathematik, die hat ihr Reich bei den Sternen und die Physik. Und das ist noch einmal eine Bestätigung für etwas, was auch anderweitig für Aristoteles eben eine Grundlage darstellt, dieser fundamentale Unterschied zwischen den Wissenschaften der Mathematik und der Physik. Die Astronomie ist eine mathematische Wissenschaft. Also es gibt zwei Wissenschaften, das ist eine sehr schwierige Sache in der Antike, das zu beurteilen. Also es gibt sozusagen die Mathematik, die heißt nicht Mathematik im Allgemeinen, sondern die heißt Geometrie. Das, was wir unter Mathematik verstehen, heißt meistens Geometrie. Aber das inkludiert schon, was wir unter Mathematik verstehen. Und das ist eine Wissenschaft, wo sozusagen in der Diskussion ihrer Grundlagen schon klar ist in der Zeit des Aristoteles, dass es sich da um Gegenstände handelt, die, wenn überhaupt, irgendwo in unserem Verstand existieren. Also um sozusagen abstrakte Gegenstände, um die es da geht. Aber trotzdem hat diese Wissenschaft, und das kommt auch vor allem von ihrem Ursprung her natürlich, sozusagen zwei bevorzugte sogenannte angewandte Branchen. Und das ist die Musiktheorie und die Astronomie. Also wie die diesen Unterschied und ob die so einen Unterschied zwischen reiner und angewandter Mathematik gemacht, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber, also positiv zu bestimmen. Aber negativ kann man schon ein paar Punkte völlig klarstellen. Also was zum Beispiel eben Mathematik und Astronomie gemeinsam haben und wodurch sie sich gemeinsam von der Physik unterscheiden. Das ist vor allem mal, dass sie beide von Dingen handeln, die unveränderlich sind. Also Dinge, die sich nicht von selbst und im Grund eigentlich überhaupt nicht verändern. Wenn es zum Beispiel in der Mathematik Begründungen gibt, weil sie eine Wissenschaft ist, gibt es ja auch, besteht sie hauptsächlich aus den Begründen, ne? So wie in jeder Wissenschaft. Also wenn es in der Mathematik Begründungen gibt, dann kann man das aber im Unterschied zur Physik nie sozusagen umlegen zu einer Theorie darüber, wie die Dinge selbst Grund der Veränderungen in anderen Dingen oder in sich selbst sein können. Also der physikalische Begriff des Ortes zum Beispiel, wenn Sie sich an diese Ortsdefinition erinnern, dieser Begriff lässt es zu, dass der Ort als Ort, weil er ist ja eine physikalische Realität, sui generis, dass der Ort als Ort eine Wirkung ausübt. Und zwar deswegen, weil er ja selber sozusagen was Ausgedehntes ist und sozusagen Teile hat, die weiter oben sind und Teile hat, die weiter unten sind. Wenn er auch nicht ein Körper ist, so gehen von ihm Wirkungen aus. Und tatsächlich weist der physikalische Raum des Aristoteles auch wirklich qualitative Verschiedenheiten auf, ganz im Unterschied zu einem geometrischen Raum, ne, zu dem Raum des Euklid. Bei Euklid ist nicht sehr viel vom Raum die Rede, aber wenn, dann ist er jedenfalls nicht von der Sorte, dass er in der einen Gegend anders aufgebaut wird als in der anderen Gegend. Aber der aristotelische Raum, der hat Verschiedenheiten, ne, die eben zum Beispiel darin bestehen, dass er die Erde in der einen und das Feuer in der anderen Richtung zieht, so quasi. Beim geometrischen Raum ist das überhaupt nicht so und da gibt es auch keine solche Möglichkeit, Begründung in Verursachung umzulegen. Wenn wir zum Beispiel sagen, die Außenwinkel an einem Eckpunkt eines Dreiecks, der Außenwinkel an einem Eckpunkt eines Dreiecks ist gleich der Summe der gegenüberliegenden Innenwinkel, weil die Parallele und so weiter und so weiter und weil die Summe insgesamt 180 Grad ist. Dann, wenn wir das sagen, was wir, glaube ich, bei uns im Alter von 10 oder 11 Jahren oder 12 Jahren zum ersten Mal gezwungen werden zu sagen, wenn wir das sagen, wollen wir damit aber nicht sagen, dass die Winkelsumme des Dreiecks eine Kraft oder einen Anstoß ausübt auf den Außenwinkel und dadurch wird er so und so groß. Das wollen wir nicht sagen. Ne? Also Sie ist der Grund dafür, aber es entspricht dieser Art, ein Grund zu sein, überhaupt keine Art von verursachungsähnlichem Verhältnis. Deswegen ist die Mathematik etwas prinzipiell anderes als Physik. Und das ist ein Standpunkt, das ist eine Sichtweise, das sage ich Ihnen jetzt dann heute später noch einmal. Das ist etwas, was unglaublich viel für sich hat und was man unbedingt in seiner Plausibilität verstehen muss, wenn man dann die Umwälzungen in der Wissenschaft und in der Physik der frühen Neuzeit kapieren will. Man muss, wenn man diese Umwälzungen verstehen will, vor Augen haben, wodurch und in welchem hohen Grad sich die vorigen, die alten Theorien empfohlen haben. Man muss sehen, was für die gesprochen hat. Es ist ganz schlecht, sozusagen in der Wissenschaftsgeschichte die Erklärung so aufzubauen, dass man sagt, na klarerweise sind die dann auf die Idee gekommen, weil das heute war ja Blödsinn. So kommt man auf überhaupt nichts drauf. Das, was man bei den wirklich wichtigen Umwälzungen oder Fortschritten verstehen muss, ist, was für das Alte gesprochen hat. Sonst kriegt man nie heraus, was der Witz am Neuen ist. Und hier muss man eben verstehen, dass es in einem gewissen Sinn ja wirklich widersinnig ist, anzunehmen, dass geometrische Beweise in der Physik irgendwelche Gesetze der realen Verursachung erklären können. Was ich mir ausdenke, stell dir vor, du machst da die Diagonale in dem Quadrat und so weiter und so weiter, kann doch allein durch seine innere Stimmigkeit als Ausgedachtes nicht beanspruchen, reale Wirkungen wiederzugeben. Das spricht sehr, sehr dafür, dass es sich einfach um zwei ganz verschiedene Sachen handelt. Das eine ist eine Wissenschaft, die basiert auf Beobachtung dessen, was rundherum vorgeht. Na, Physik letztlich. Wir kommen zu den Grundsätzen von der Erfahrung über die Analyse der Erfahrung, bis wir sie dann halt haben, diese Grundsätze. Mathematik oder Geometrie funktioniert völlig anders. Die funktioniert einzig und allein als eine Disziplinierung der Fantasie. Ja? Die funktioniert immer nur dadurch, dass man zu jemandem anderen sagt, stell dir das vor. Und wenn du dir das vorstellst, dann musst du doch zugeben, das. Und so, nein, muss ich nicht zugeben. Na, pass auf, machen wir mal ein Beispiel. Aber von dem Beispiel, das hilft ihm nur, die Beispiele, die Zeichnungen auf den Tafeln, die sind nur dazu da, dass man lernt, wie man seine Fantasie disziplinieren muss und dass man dann einmal so weit kommt, dass man sagt, zwar gerade sind einem entweder parallel oder sie schneiden und so weiter. Ne? Okay, also das muss man sich klar machen. Und erst vor diesem Hintergrund kann man dann jene revolutionäre Bewegung richtig einschätzen, die das alles wirklich in sein Gegenteil verdreht hat. Und einer der interessantesten Fälle, und der eben dann auch sozusagen nach einer gewissen Latenzphase sozusagen auch wieder der christlichen Philosophie den Aristoteles sozusagen sauer gemacht hat oder ihr Bündnis mit der Wissenschaft sauer gemacht hat. Einer der interessantesten Fälle hier ist eben diese Theorie des Kopernikus. Oder geht aus von der Theorie des Kopernikus. Also jetzt machen wir einen großen Sprung. Wir sprechen dann unter verschiedenen Gesichtspunkten noch über die Jahrhunderte, die wir da jetzt überspringen. Aber weil man hier den Kontrast so schön zeigen kann. Also 1543. Ist De Revolutionibus Orbium Coelestium von Copernicus erschienen. Und in diesem Text behauptet er eben, bekanntlich, ja, bitte? Ja, aber das finden Sie überall. Suchen Sie den Copernicus und dann finden Sie De Revolutionibus Orbium Coelestium. Das ist so wie was soll man sagen, wenn Sie Niels Bohr eingeben, finden Sie ganz sicher das Wort Atom. Oder wenn Sie Einstein eingeben, wird auf das Wort Physik stoßen. Und so sicher finden Sie diesen Titel. Und dort sagt er eben, er ist nicht der Erste, der das sagt, aber er sagt es mit einer besonderen Wirksamkeit. Das ist dass im Mittelpunkt des Universums eben nicht die Erde, sondern die Sonne steht. Und zwar sagt er das mit dem Anspruch, da gibt es eine Textstelle am Anfang, wo er sagt, dass das die Wahrheit ist. Also er sagt extra dazu, dass er damit meint, etwas über die wahre Ordnung des Kosmos auszusagen. Und das ist sehr wichtig. Es ist eine von ganz entscheidender Bedeutung, hier, wenn man über diese Schrift diskutiert, zu sehen, dass er nicht nur sagt, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, sondern dass er außerdem sagt, dass das die Wahrheit ist. Sonst ist das eigentlich immer wurscht. Ne? Also ob ich Ihnen sage, mein Auto ist schwarz, oder ob ich noch dazu sage, das ist die Wahrheit, das bringt nicht viel. Ne? Also mein Auto ist entweder schwarz oder nicht schwarz, und ob ich jetzt gesagt habe, das ist wahr, das macht es nicht wahrscheinlicher, dass es schwarz ist, statt geht mit lila Tupfen. Aber hier spielt es eine ganz besondere Rolle. Und Sie können sich vielleicht auch schon vorstellen, warum es eine besondere Rolle spielt. Zunächst einmal ist es aber ganz einfach so, dass wenn einer sagt, naja, die Sonne ist im Mittelpunkt, und die anderen sagen aber alle, die Erde ist im Mittelpunkt, dass da natürlich eine Diskrepanz besteht. Dass das auch etwas ist, was in Spannung steht mit diesem Bild, das sich so vorteilhaft verträgt mit dieser Idee der göttlichen Schöpfungskraft, mit dieser Leitung sozusagen von außen nach innen. Aber zu der Zeit, wo er sozusagen diese Behauptung aufgestellt hat, die Erde steht nicht im Mittelpunkt, sondern die Sonne, da war nicht völlig klar, dass die Unvereinbarkeit dieser beiden Bilder, entweder das oder das steht im Mittelpunkt, auch eine Gefährdung von solchen theologisch-philosophischen Dogmen, wie eben sozusagen der Struktur des göttlichen Wirkens in der Welt, dass also das eine Gefährdung dieser Dogmen bedeutet, die mit dem Geozentrismus verbunden sind. Denn man konnte ja die Unvereinbarkeit zwischen den beiden Bildern abwälzen auf die Verschiedenheit der Wissenschaften, denen sie zugehören. Und daher ist es so, dass es tatsächlich einige Jahrzehnte gedauert hat, bis die Leute draufgekommen sind, dass das eine gefährliche Theorie ist. Die haben sich einige Jahrzehnte lang überhaupt nichts draus gemacht. Es war eigentlich allen völlig egal, ob der jetzt sagt, es steht nicht mehr die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt. Warum? Weil sie die Möglichkeit hatten zu sagen, naja, das ist eine astronomische Aussage. Das ist weder eine theologische noch eine physikalische Aussage. So ist das eine Zeit lang dahingegangen, weil man es als eine astronomische Berechnungshypothese betrachten konnte. Natürlich steckt da gewisser Sprengstoff drinnen. Die Erde ist jetzt nur ein Stern, ne? Und nicht die Erde. Aber man konnte sagen, und das hat man auch gesagt, Texto, das behauptet er ja nicht wirklich. Er behauptet es ja nicht mit einem theologischen oder mit einem physikalischen Anspruch. Was er behauptet, ist nur, wenn wir die Erde als einen Stern ansehen und statt ihrer die Sonne in den Mittelpunkt stellen, um den sich alles dreht, dann lässt sich alles viel besser und einfacher berechnen, was die Bewegungen der Himmelskörper insgesamt betrifft. So hat man ihn interpretiert. Jetzt, ob Kopernikus selbst, der wirkliche Mensch und Autor Kopernikus, die Sache so oder so gemeint hat, ist natürlich eine sehr interessante Frage, aber damit beschäftigen wir uns nicht, ja? Überhaupt nicht. Was uns interessiert ist nur, was würde es denn bedeuten, diese Behauptung nicht als eine astronomische Behauptung aufzustellen, sondern wirklich zu sagen, es ist so, die Situation im Universum ist tatsächlich so, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und die Erde nur ein Stern unter anderen ist. Und das ist sozusagen der Punkt, wo es eine Rolle spielt, dass er gesagt hat, es ist wahr. Dass er nicht nur gesagt hat, es lässt sich so alles viel leichter berechnen, sondern dass er außerdem noch dazu gesagt hat, und so ist es auch wirklich. Aber wie gesagt, welches Gewicht für ihn selbst dieses wirklich hatte, wollen wir nicht untersuchen. Das ist eine schwierige wissenschaftsgeschichtliche Frage. Und solche Fragen können vielleicht überhaupt nie restlos geklärt werden. Die können nur immer differenzierter dargestellt werden und man versteht die Fragen immer besser, je mehr man darüber nachdenkt. Aber dass man dann irgendwann sagt, so oder so, das ist eher unwahrscheinlich. Ne? Aber interessant ist, was würde es bedeuten, dieses Es ist wahr so gemeint zu haben, dass es wirklich nicht nur eine astronomische Bevorzugung dieser Position ist. Es würde einfach nichts anderes bedeuten, als für diese Aussage, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, den Status einer physikalischen Aussage zu reklamieren. Und das steht fest, dass das für Kopernikus nicht in Reichweite war. Ja? Also das war etwas, was er nicht, das hat er sicher nicht gemeint oder im Sinn gehabt, weil er ganz einfach keine Vorstellung von einer Physik hatte, die diese Aussage rechtfertigt. Aber der springende Punkt ist, und das erklärt sozusagen die Retardation in der Wirkung dieser Theorie, dass es nur sehr, sehr kurze Zeit gedauert hat, nur wenige Jahrzehnte, und dann hat es eine solche Physik gegeben, die solche Behauptungen aufstellen konnte. Dann hat es auf einmal etwas gegeben, was es vorher nie gegeben hat, eine Physik, die Aussagen über die Sterne macht, nämlich die galileische Physik. Galilei hat wenige Jahrzehnte später sozusagen Schriften veröffentlicht, die man als Begründung einer Naturwissenschaft, einer Physik verstehen kann, deren Gesetze auf der Erde genauso wie für die Sterne gelten. Und er hat darauf bestanden, dass diese Physik, obwohl sie eine mathematische Physik ist, Aussagen über Verursachungsbeziehungen machen kann. Also da haben wir jetzt sozusagen mit Galilei hat man auf einmal eine Vorstellung von einer Physik, für die diese Grenze, die ich Ihnen vorher so versucht habe, so eindringlich wie möglich klarzumachen, einfach nicht mehr existiert. Noch einmal, die Beute an dieser Revolution, an dieser Umwälzung erkennen Sie nur, wenn Sie sich hinreichend klar machen, dass es eigentlich zunächst gegen jede Vernunft ist, das anzunehmen. Weil es bedeutet, von den Aristotelikern her gesehen, die natürlichen Phänomene in der Sprache einer Wissenschaft zu analysieren, die für eine ganz andere Art von Gegenständen zuständig ist. Nämlich die ja eigentlich zuständig ist nur für Gegenstände, die nicht der natürlichen Veränderung unterliegen und die eine bloß ideale Existenz haben. Aber das Universum des Galilei ist sozusagen, auf Wienerisch würde man sagen, ausbestellt oder zum Trotz. Ne? Gegen diese natürliche Einstellung ist dieses Universum des Galilei ein Buch, das in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Ne? Scritto in lingua mathematica. Ne? Und wo die Natur, das ist eine Sprache, deren Charaktere, also deren Zeichen, Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren sind. Und das ist das Buch, das ist die Sprache, in der man die Natur, die frühe sublunare, aber diese Grenze gibt es ja jetzt nicht mehr zwischen sublunarer und supralunarer Welt. Das ist als Gegenstand einer Wissenschaft. Formal, von außen gesehen, kann man diese Sache so beschreiben, dass Galilei die Physik so in einer Art von Zangenbewegung neu begründet. Also man kann das als eine Doppelbewegung beschreiben, die zu dieser Vereinheitlichung führt. Nämlich einerseits mit dem Fernrohr, also mit einem Gerät, das wir selber herstellen können aus dem Stoff, der uns auf der Erde zur Verfügung steht. Mit dem Fernrohr erweitern wir von unten herauf unsere Reichweite, also unser Sehvermögen, hinaus zu den Sternen. Also mit dem Fernrohr begeben wir uns sozusagen mit unseren kurzsichtigen Augen sozusagen dort hinaus zu den Sternen. Da überschreiten wir von innen heraus die sublunare Welt, die elementare Welt, die Welt der natürlichen Bewegung. Erweitern wir sie sozusagen von innen heraus. Deswegen auch der Vorwurf, den man auch absolut verstehen muss, der Vorwurf, dass es sich da um ein Jahrmarktkunststück handelt. Ne? Ja, klar, solche Sachen, was ist da Neues dran, hat er gesagt, an dem Ding. So was gibt es schon immer. Ne? Kaleidoskope, Fernrohre, die Jahrmarktskünstler unterhalten kleine Kinder und dumme Menschen damit, dass sie dann so ein Röhrl vor die Augen halten und sagen, was ist da Tolles, sowas gibt es in der normalen Welt gar nicht. Ne? Aber der Witz bei Galilei ist, dass er ihm sagt, nein, nein, das sieht man nicht, eine andere, eine Gaukelwelt, die da sozusagen, sondern das ist sozusagen eine Ausdehnung, das geht sozusagen hinaus in einen Teil unserer Welt. Ne? Auf der anderen Seite, die andere Bewegung, in der Gegenrichtung, holen wir die mathematische Sprache vom Sternenhimmel herunter und fangen jetzt an, sozusagen die Vorgänge wie das Aufsteigen der Rauchschwaden, das Runterfallen der Kaffeehäferl, sozusagen in der Sprache zu beschreiben, in der wir bisher nur die Bewegung der Sterne oder eben die musikalischen Harmonien beschrieben haben, wenn wir überhaupt was anderes beschrieben haben, als nur die Verhältnisse von Kreislinien und Dreiecken, Geraden und so weiter. Das Entscheidende ist natürlich bei der ganzen Sache, also das wirklich Entscheidende bei der Sache ist der zweite Punkt, die zweite Hälfte dieser, die zweite dieser beiden Bewegungen. Also wie ist diese... Wie kann jemand sozusagen diese Schwelle überschreiten? Wie ist das vorstellbar, dass man sagt, wir beschreiben das jetzt als eine geometrische, in geometrischen Ausdrücken, was da passiert, wenn man den Kaffee ausschüttet oder sowas. Ne? Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass das für die Leute damals, also für die Menschen, für die Kultur damals, absolut so etwas Ähnliches bedeutet hat, wie es für uns bedeuten würde, wenn man sagt, naja, die Geometrie, die beschäftigt sich, wie Herr Galilei da gesagt hat, eben mit den Kreisen, mit den Dreiecken, mit den geraden Linien, also eben mit den sichtbaren Gestalten, die man da halt zeichnen kann auf einer Ebene. Was ist mit sowas? Oder was ist mit sowas, wenn ich da mitschreibe, ich war immer, solange ich studiert habe, war ein fleißiger, ganz besonders fleißiger Mitschreiber immer, aber trotzdem habe ich immer so Gelegenheiten gefunden, solche Sachen dann unter die Dinger zu machen. Es hat ja relativ lang gedauert, bis jemand gegeben hat, der gesagt hat, wir sollten eigentlich eine Wissenschaft haben, in der man auch die Gesetzlichkeiten bei solchen Grützeleien darstellen kann. Das war Freud. Ne? Aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, heute zu sagen, die Freudsche Theorie sozusagen der Grützeleien und so weiter ist eine Erweiterung der Geometrie oder ist eine Anwendung der Geometrie. Nicht? Aber so war das für die, wenn die eine Anwendung der Geometrie, wenn man über die herunterfallenden Kaffeehäferl zu reden beginnt. Was hat das miteinander zu tun? Das ist die Schwierigkeit, die hauptsächlich überwunden werden muss. Und diese Sache, das ist der entscheidende Punkt in der Entwicklung der modernen und absolut, das ist der anti-aristotelische Punkt, der wo es wirklich um alles geht, sozusagen der Entwicklung einer mathematischen Physik. Das ist die Theorie des Experiments, die dazugehört. Man kann diese Idee sozusagen einer mathematischen Physik bei Galilei nicht verstehen, wenn man nicht sozusagen ihr zweites Standbein neben diesem, wir müssen die, Natur in der Sprache der Geometrie verstehen lernen. Das braucht ein zweites Standbein. Und das ist eben die besondere Vorstellung von Experiment, die dazugehört. Denn wie sollte man es denn sonst erklären, dass Jahrtausende hindurch die Gelehrten, die die Geometrie des Himmels so aufmerksam, so verständnisvoll und so enorm erfolgreich gelesen haben, sozusagen blind gewesen wären gegenüber denselben geometrischen Figuren in der nächsten Umgebung, in der erdnahen Umgebung. Ne? Also wenn es nur das wäre, dass man nur die Augen aufmachen braucht und man sieht in der Natur diese Kreise und Dreiecke und anderen Figuren, dann wäre das schon ein paar tausend Jahre vorher der Fall gewesen. Ne? Die es am Himmel sehen konnten, die hätten es dann auch hier gesehen, haben sie aber nicht. Das heißt, dieses Lesen der Natur in der Sprache der Geometrie setzt voraus, dass zuerst einmal diese Gesetzlichkeit oder diese Figuren in diese Natur hineingelesen werden. Die können nicht einfach unmittelbar da herausgelesen werden, sondern die müssen zuerst einmal hineingelesen werden in diese Natur. Und dieses Hineinlesen, das ist der Kern oder der spezifische Kern, der charakteristische Kern in der galileischen Auffassung des Experiments. Also ein wesentlicher Unterschied zwischen den mathematischen und den natürlichen Gegenständen, auf den übrigens nicht erst Aristoteles, sondern auch schon Plato sehr aufmerksam war, der hat eben darin bestanden, dass die mathematischen Gegenstände immer vollkommen das sind, was sie sind. Und was sie nicht sind, sind sie überhaupt nicht. Also in der Mathematik ist ein Kreis eben vollkommen ein Kreis. Und wenn sozusagen in der Geometrie man sagt, der Kreis hat keine Ecken, dann hat er überhaupt keine Ecken. Dann hat er gar nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Eck aufweist. Wenn ich aber einen Kreis zeichne oder in der Natur irgendwas sehe, was ein Kreis ist, dann gibt es halt immer irgendwas, was ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Eck hat. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Also das ist der Unterschied, dass es eben zwischen etwas, was Gerade haben kann und etwas, was gar keine Gerade haben kann. Das ist nicht selber ein gradueller Unterschied, sondern es ist der Unterschied zwischen dem, was graduell sein kann und dem, was nicht graduell sein kann. Die Dinge in der Natur hingegen sind nie vollkommen das, was sie sind. Sie sind auch immer ein bisschen vom Gegenteil, wie man sagen könnte. Und vor allem sind sie nie ganz vollkommen das, was die ihnen entsprechenden mathematischen Gegenstände sind. Also mit einem Wort, so wie man im geometrischen Raum, wenn man Geometrie betreibt, wenn man ein Argument führt in der Geometrie, auch sozusagen in Gedanken etwas konstruieren muss, so muss man in Bezug auf die natürlichen Dinge diese Beziehungen auch erst konstruieren und herstellen. Unter den natürlichen Dingen kann man solche Beziehungen aber nicht durch die reine Kraft der Gedanken herstellen, sondern nur durch physische Kraft. Wenn man unter den natürlichen Dingen irgendwas herstellen oder verändern will, muss man in den natürlichen Dingen mit natürlichen, in den Lauf der Dinge, in den natürlichen Lauf der Dinge mit natürlichen Mitteln eingreifen. Und das heißt Experiment. Experiment heißt bei Galilei zuerst einmal nicht, probieren wir aus, ob dies oder das, lassen wir 100-mal was runterfallen und schauen wir, wie oft es zerbricht oder sowas, sondern Experiment heißt etwas ganz, ganz anderes jetzt im Kern. Experiment heißt die reale Verpflanzung von mathematischen Strukturen in die Natur. Das ist etwas, was man machen muss. Das ist eine Auffassung von Experiment, in deren Zentrum der Begriff des Instruments steht. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist eine Auffassung von Experiment, für die der Begriff des Instruments entscheidend ist. Eben das Instrument ist nichts anderes als eine Maßnahme, um, so gut man es kann, eine geometrische Struktur in die Natur zu verpflanzen, sozusagen hineinzulesen. Eine Messlatte, einfach ein Lineal mit einer Einteilung, ist ein solches Instrument und muss im Zusammenhang dieses Experimentbegriffs verstanden werden. Die Messlatte ist ein Gegenstand, ein natürlicher Gegenstand, dem auf eine relativ einfache Weise eine geometrische Struktur aufgeprägt wird. Ja? Also eben zum Beispiel, indem man Markierungen auf ihr macht. Indem man Markierungen auf dieser Latte macht, macht man sie sozusagen tendenziell zu einem geometrischen Gegenstand. Und man sagt jetzt zu dieser Messlatte, so quasi, das ist jetzt eine geometrische Figur. Und bei dieser geometrischen Figur ist es so, dass man zwischen, da gilt jetzt das archimedische Axiom zum Beispiel. Nicht? Man sagt, auf der Messlatte gilt jetzt das archimedische Axiom bei Euklid. Sie ist und bleibt immer noch dieser natürliche Gegenstand und ist zugleich noch etwas anderes. Reiner Abstand, reine Wiederholung einer Einheit und so weiter. Oder die Skala auf einer Balkenwaage. Ne? Wenn Sie auf einer Balkenwaage, also da haben Sie auch eine Messlatte, nicht? Und da können Sie drauf, sagen wir zum Beispiel, Gewichte hin und her verschieben auf der rechten und auf der linken Seite, wenn Sie es in der Mitte auf irgendwas auflegen. Was macht der Physiker? Was macht ein Physiker mit diesen Sachen? Ne? Der liest auf ihnen mathematische Beziehungen ab. Ne? Der lässt die Sachen irgendwas machen, bringt die Messlatte in Interaktion mit etwas, also bei der Balkenwaage zum Beispiel mit bestimmten Gewichten. Und was er dann liest, von dem herausliest, jetzt sind wir dort bei seinem Zitat, ne? Das sind mathematische, geometrische Beziehungen. Er kann das herauslesen, genau in dem Maß, in dem er die Gegenstände selbst hergestellt hat, weil diese Gegenstände sozusagen nichts anderes als Verwirklichungen seiner geometrischen Einbildung sind. Also das ist jetzt diese Marriage, diese Verheiratung nicht, sozusagen von Fantasie und Beobachtung, von der disziplinierten Fantasie des Geometrietreibenden und dem Beobachten des Physikers. Sie sind Realisierungen, tentative Realisierungen seiner Fantasie, seiner geometrischen Einbindung. Auf der anderen Seite sind sie Naturdinge und stehen immer ununterbrochen in einer Interaktion mit anderen Naturdingen. Das heißt, dass es für den Physiker als erstes ganz primitiv darum geht, seine Messgeräte in eine absichtliche Interaktion mit anderen Gegenständen zu bringen und dann zu schauen, ob sich die Daten in mathematischer Sprache interpretieren lassen, ob sich daraus auch signifikante mathematische Gesetzmäßigkeiten lesen lassen. Ich bringe Ihnen dann gleich ein Beispiel, ein bisschen ein lebendigeres. Und wenn das der Fall ist, wenn sich eine solche Gesetzmäßigkeit herauslesen lässt, dann sagt man, dass man eine bestimmte Größe gemessen hat. Dann sagt man, dass man eine physikalische Größe gemessen hat. Und man bemüht sich eventuell noch darum, diese Größe als Darstellung eines Attributs zu interpretieren, das in der gewöhnlichen Sprache eingeübt ist. Nicht? Man hat eine gewisse Größe gemessen und man versucht dann, diese Größe noch zu interpretieren mit einem Wort oder mit einem Begriff, das man auch aus der gewöhnlichen Sprache oder aus der Sprache einer Tradition kennt, wie so ein Wort wie Geschwindigkeit oder Schwere oder sowas. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man eben schon früh erkannt hat, dass die Grunddimensionen dieser mathematischen Sprache Raum und Zeit sind, also dass man eben diese Figuren auf Raumbeziehungen zurücknehmen kann. Raum, Zeit und zunächst auch noch der Begriff der Kraft, allerdings ein sehr entdifferenzierter Begriff der Kraft, der hier eine Rolle spielt, weil es ja hier, auch, das sind Sie auch an der Waage selbst natürlich, nicht um Kräfte in den Dingen selbst geht, sondern der Begriff der Kraft nur deswegen überbleibt, weil man die Schnittstelle beschreiben muss zwischen dem Instrument und seiner Umgebung, dem geometrischen und dem physikalischen Anteil in dem Instrument. Das Instrument ist ja sozusagen ein Hybrid. Das Instrument ist eine unerlaubte Mischung zwischen dem, was bei Aristoteles getrennt war. Das ist sowohl ein physikalischer wie ein geometrischer Gegenstand. Nur weil man von einer Wirkung der Natur auf das Instrument reden muss, um dieses Hybrid überhaupt zu verstehen, redet man von einer Kraft. Also, jenseits des Umstandes, dass wir Instrumente herstellen, in denen gewisse mathematische Zusammenhänge so genau wie möglich realisiert sind, jenseits dieses Umstandes, dass wir das können, darüber hinaus, dass wir sowas können, sowas herstellen, indem wir dann sozusagen mathematische Beziehungen ablesen. Jenseits davon gibt es keine Garantie dafür, dass wir aus der Natur mathematische Verhältnisse herauslesen können. Das können wir nur in dem Maß, wie wir sie zuerst sozusagen da hineingelesen oder der Natur aufgeprägt haben. Das heißt, man muss, diese Sprache der Geometrie ist von der Art, dass man mit ihr nicht sozusagen einfach lesen kann. Man sagt, ich lerne diese Sprache und dann kann ich lesen, sondern die muss man verwenden, um Antworten zu erzwingen. Und man muss Schritt für Schritt ausprobieren, wie erfolgreich man damit ist. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Es gibt niemanden, der einem das garantiert, dass das zum Erfolg führt, außer dem Erfolg, den man schon gehabt hat und den man voraussieht. Das heißt, Sie können ja das auch, alles auch so ausdrücken, dass der zentrale Begriff hier in dieser Vorstellungselement des Experiments der Begriff der Eichung ist. Ne? Aber das Wesentliche an dem Begriff der Eichung ist genau das, dass sie immer genauer werden muss. Natürlich ist die erste Messlatte, die wir machen, sozusagen eine ungenaue und die Einteilungen stimmen nicht ganz. Die Konsequenz, die man daraus zieht, ist aber nicht die, dass man sagt, Messlatten sind ungeeignet, um Längen zu messen oder sind ungeeignet für die Verwendung auf einer Balkenwaage, sondern die Konsequenz ist, dass man sagt, wir müssen sie genauer machen. Und das ist dieses dauernde Hin und Her, diese Interaktion zwischen sozusagen dem Willen, diesen Gegenständen eine mathematische Struktur aufzuzwingen und der Reaktion, die sozusagen dieser Gegenstand auf seine Umwelt ausbildet. Ne? Also wie schwer das klumpert heute ist. Natürlich kann dann alles Mögliche passieren. Es kann dann alles Mögliche passieren. Das ist immer eine Frage, dass man drauf kommt. Hat man die Einteilungsstriche auf der Messlatte schlecht gemacht oder liegt das Ergebnis des falschen Abwägens darin, dass in dem einen Dings was drinnen war, was ein bisschen verdampft ist in der Zwischenzeit. Verstehen Sie? Dass man sieht, dass darin besteht die Physik, das ist nicht sozusagen der Abgrund, vor dem man sich hüten muss mit festen Grundsätzen, sondern es besteht eben genau darin, dass man in dem, was immer ungenau ist, immer genauer wird. Und so schreitet ja die Physik auch tatsächlich fort seit dieser Zeit. Sie schreitet nicht fort deswegen, weil irgendwer gesagt hat, das ist das Rezept, nach dem geht es jetzt endgültig immer. Sondern das ist ein Rezept, das in seiner dauernden Verbesserung besteht. Und sonst eigentlich in gar nichts. Ne? Also kann man sagen, in einem gewissen Sinn ist nicht nur diese Vorstellung des Experiments als Aufprägung einer mathematischen Struktur das Zentrum dieser modernen Naturwissenschaft, sondern diese moderne Naturwissenschaft ist als Ganze ein Experiment. Ja? Also deren Grundlage, deren Rechtfertigung besteht in nichts anderem als in dem Verbessern. Und das ist der Riesenunterschied. Darum kann man sagen, ist die moderne Naturwissenschaft, die moderne Physik in gewisser Hinsicht echt das absolute Gegenteil von dem, was Aristoteles sich darunter vorgestellt hat. Bei Aristoteles hat sich vorgestellt, wir müssen sozusagen die Grundsätze erst einmal kennen, in empirischer Forschung, in Analyse der Ergebnisse der Forschung zu finden wir irgendwann mal die Grundsätze und die sind dann einfach immer die gleichen. Und was wir dann machen, ist nur, dass wir aus diesen Grundsätzen, die wir einmal haben, heraus Fragen beantworten, die als Fragen neu sind. Ne? Da sagt einer, schau, pass auf, da gibt es was, das hat überhaupt noch niemand, wie soll man das erklären? Ne? Da sagt er, Ja, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber wenn man es überhaupt erklären kann, dann kann man es nur dadurch erklären, dass man es auf unsere guten alten Grundsätze zurückführt. Ne? Das ist aber überhaupt nicht die Vorstellung von Physik, die wir haben seit Galilei, sondern seit Galilei besteht die Physik in einer gewissen Weise darin, dass man permanent nur nach den Grundsätzen sucht. Ne? Da hat man sozusagen nie eine Versicherung. Man bewegt sich immer. Jede neue Entdeckung, die man macht, ja, ist nicht Anlass zu sagen, na schauen wir, dass wir das jetzt erklären können, sondern jede neue Entdeckung, die man macht, ist Anlass, sich zu fragen, aha, möglicherweise brauchen wir eine neue Theorie. Ja? Verstehen Sie diese totale Umkehrung? Also im Mittelpunkt steht dieser Gedanke des Experiments für die Idee einer Mathematisierung der Physik. Die Physik kann nicht sozusagen von selber auf einmal mathematisch werden. Das ist, wo ich gesagt habe, man muss sich den alten Standpunkt und seine Plausibilität immer wieder vor Augen führen. Es ist einfach nicht so. Sondern wenn es das gibt, dann gibt es das nur in einer erzwungenen Weise. Das ist, also niemand hat es genauer und besser, drastischer zusammengefasst oder dargestellt als Kant in dieser berühmten Stelle da in der Kritik der reinen Vernunft. Er sagt, die Physik fängt in Wirklichkeit erst in dem Moment an, wie so jemand wie Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen ließ. Was heißt von ihm selbst gewählte Schwere? Ne? Was heißt Kugeln in einer von ihm selbst gewählten Schwere über eine schiefe Ebene rennen lassen? Was heißt das? Die Kugel hat ihre Schwere doch. Die Kugel ist die Schwere, ist die Schwere der Kugel. Ne? Was heißt das? Das heißt, dass man eben so einen Akt der Festsetzung getroffen hat. Dass man gesagt hat, so ein Dingsbums ist so schwer, das ist so schwer. Man kann aber den Dingen, der Aristoteles würde sagen, du kannst doch den Dingen nicht vorschreiben, wie schwer sie sind. Ne? Oh ja, sagt er, ich sage, das ist die Einheit. Ne? Das ist ein Akt, das ist also ein Aufprägungsakt. Ich sage, das ist die Einheit. Na und was ist die Vielheit? Und dann sagt man, naja, die Vielheit ist, ich gebe da eine Kugel hin, das ist so und so groß, und sagt, das ist die Einheit der Schwere. Na und was ist doppelt so schwer? Sagt er, naja, vielleicht eine Kugel, die doppelt so groß ist. Sagt, dazu brauchen wir Folgendes. Wir brauchen eine Messlatte, einen Dings, auf den wir die auflegen können und so weiter. Ja? Verstehen Sie? Ungefähr? Also dieses, als Galilei seine Kugel in die schiefe Ebene mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabholt, so ging allen Naturforschern ein Licht auf, sagt Kant. Sie begriffen, dass die Vernunft mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen muss, auf ihre Fragen zu antworten. Und dieses nötigen muss, auf ihre Fragen zu antworten, heißt, natürlich bis zu einem gewissen Grad sich selber vormachen, dass sie. Nicht? Weil was macht man denn? Man macht Stricheln auf ein Stecken. Oder man macht auf der schiefen Ebene, macht man einen und schaut, und hat man eine Uhr, was eine Uhr ist, muss man natürlich auch erst erklären, wie lange das braucht, bis das da, ob das für gleiche Strecken immer gleich lang braucht. Nicht? Das Kugel, wenn es runterrollt und solche Sachen. Dieses Nötigen auf Fragen zu antworten, heißt eben, ihr sozusagen so unter den Naturgegenständen ganz bestimmt das so herzurichten, dass man sich vorstellen kann, dass sie sozusagen unsere geometrische Fantasie verkörpern. Ne? Und dann auf die Reaktion zu warten und schauen, ob man etwas daraus ablesen kann. Und immer dieser Gedanke natürlich der Korrigierbarkeit. Ne? Weil es niemanden gibt, der uns das garantiert. Aber, sagt die, natürlich hat es in Wirklichkeit auch niemanden gegeben, der uns die Sache mit den Sternen garantiert hat, dass sich das immer gleich herumdreht, diese Sphäre. Ne? Also jetzt gibt es da eine ganze Menge von Konsequenzen natürlich, die sich da in die verschiedensten Richtungen ergeben, in der Astronomie zum Beispiel. Also unter anderem eben auch die Ablösung der Rotationsbewegung als der vorbildlichen Bewegung. Dieses Auflösen der Grenze zwischen der sublunaren und der supralunaren Welt, ne, das führt in der Philosophie zu einer völlig anderen Vorstellung. Also was weiß ich, Ende des 16. Jahrhunderts, diese ausdrucksstarken Bilder, die Giordano Bruno da verwendet hat. Ne? Also bei dem Aristoteles waren die Sterne sozusagen an diesen Sphären befestigt, anpickt, gefesselt und haben sie da mitdrehen müssen. Ne? Jetzt sind sie frei, ne? Und bewegen sich wie Vögel, sagt er. Ne? Und durch einen Raum. Und natürlich also eben die Bevorzugung der geradlinigen Bewegung gegenüber der Rotation und diese ganzen Sachen. Also das besprechen wir jetzt alles nicht. Also das Wichtige ist nur, dass Sie diesen Gegensatz verstehen. Ne? Also Experiment heißt eben nicht systematisierte Beobachtung. In der Antike ist das Experiment die systematisierte Beobachtung. Und das Entscheidende am Experimentellen, an der Empirie, für so jemanden wie Aristoteles, besteht ja genau darin, dass man den Sachen zuschaut, wie sie selber sind. Und dass man sie nicht stört. Ne? Das Entscheidende am Experiment hier besteht genau in der Störung. Ja, dass man mit den Dingen was macht, was sie von selber nicht machen. Sie sind eben von selber nicht in Hälften eingeteilt und in Schwere und Dingsbums so eingeteilt, wie wir sie jetzt einteilen werden, in Schwere und leichtere Kugeln und so. Ja? Sondern das ist etwas, was man ihnen erst aufbringen muss. Ne? Und der große Punkt, dass man sagt, wenn wir etwas entdecken, was uns überrascht, was wir nicht erklären können, dann ist die Reaktion darauf nicht, dass wir halt uns besser bemühen müssen oder sagen müssen, es ist etwas Irrationales, Monströses oder so, sondern dass wir uns fragen müssen, ob wir nicht eine neue Theorie brauchen. Ne? Also das ist auch so ein Grundgedanke natürlich in der modernen Wissenschaftsauffassung, dass der für Aristoteles sozusagen in sich ein Widerspruch wäre, nämlich dass man Theorien testen kann. Für Aristoteles ist eine Theorie das, was man erst hat, wenn alle Tests gemacht sind. Man kann nicht eine Theorie testen. Wenn man die Theorie hat, dann ist das eben die Grundlage für alles, was in diesem Gebiet relevant ist. Aber in der modernen Wissenschaftsauffassung kann man Theorien testen. Kann eine Theorie als Ganze sozusagen genötigt sein, zu verwerfen, wie Ende des 19. Jahrhunderts eben die klassische Physik in Frage kommt, das Ganze in Frage stellt das Ganze Theorie aufgrund von einzelnen Experimenten. Ne? Ja, ist das halbwegs? Also, ne? Okay. Jetzt bringe ich, wollte Ihnen noch zwei Beispiele bringen, aber es geht sich nur ein Beispiel aus, wo man diese Sachen ein bisschen deutlicher und grafischer, zum Teil auch lustiger sehen kann. Das ist auch ein Galilei, das ist ein Galilei-Beispiel. Und es dient mir jetzt aber auch dazu, Ihnen was neu zu bringen, wie kann man sagen, ein Vorgang, wo, also, oder sagen wir so, es dient mir als konkretes Beispiel, als sehr konkretes Beispiel für einen extrem abstrakten Vorgang auch. Ja? Nämlich für so einen Vorgang, in dem, wie ich in der ersten oder zweiten Stunde dieser Vorlesung einmal gesagt habe, worauf man achten muss, in diesen wissenschaftsphilosophie-geschichtlichen Zusammenhängen, das sind ja immer wieder die Veränderungen in so Grundeinstellungen, über die Leute gar nicht reden. Nicht? Man liest die Texte und man hat das Gefühl, da hat sich was verändert, aber das ist was, was gar nicht sozusagen zur Sprache kommt. Nicht? Und das ist jetzt ein Beispiel für sowas, sofern es für sowas natürlich überhaupt Beispiele geben kann. Nämlich, für eine Veränderung oder für ein Abgehen von dieser wirklich ganz entscheidenden Grundannahme des Aristoteles in seiner ganzen Philosophie, dass überhaupt alle theoretischen Begriffe, die wir bilden, sozusagen ausweisbar sein müssen in Bezug auf Einzeldinge. Ne? Wenn Sie sich erinnern, dass ich gesagt habe, bei dem Aristoteles ist es entscheidend, zum Beispiel im Unterschied zu Thomas von Aquin ein bisschen auch, ne? Dass dieses Verhältnis des Wesens und der Existenz etwas ist, was im einzelnen Ding gedacht werden können muss. Daher auch sozusagen die erste Substanz als das Einzelding selbst und diese Bestimmung durch die nächstgelegene Gattung oder dieser Begriff der notwendigen Eigenschaft. Sozusagen eine Bestimmung, die das Ding nicht verlieren kann, ohne aufzuhören, es selbst zu sein. Das ist bei Thomas von Aquin schon weggewandert, so quasi vom Einzelding und liegt in der Macht Gottes. Ne? Diese Fokussierung auf das Einzelding. Und da habe ich jetzt eben ein Beispiel, wo man enorm drastisch, also eigentlich lustig, sehen kann, was es bedeutet, wie handgreiflich, banal sozusagen das eigentlich ist, wo man sieht, dass so ein Gedanke seine Macht verloren hat. Also wie das funktioniert, dass so ein Gedanke sozusagen seine Verbindlichkeit verliert. Die Lösung aus der Fixierung auf das einzelne Ding als Fokus sozusagen theoretischer und insbesondere wissenschaftlicher Begriffsbildung. Und da skizziere ich Ihnen kurz ein paar wichtige Punkte aus einer Abhandlung, die Galilei relativ früh im Jahre 1612 über Hydrostatik verfasst hat. Das war lang, lang bevor er diese berühmten großen Abhandlungen geschrieben hat und auch lang bevor er sich auf einer abstrakten Ebene Klarheit über die Prinzipien seiner Wissenschaft verschafft hat. Also Galilei hat ja nicht nur dieses und jenes Gesetz sozusagen entdeckt und so weiter, über sowas reden wir jetzt auch gleich, sondern der hat ja vor allem wissenschaftstheoretische Positionen markiert. Also der hat diese Dinge, die ich Ihnen jetzt erklärt habe, auch selber ausgedrückt. Also lang, aber bevor er solche methodologischen Konsequenzen gezogen hat, hat er diese Sache geschrieben. In Wahrheit seine erste Schrift, die man als Dokument einer mathematischen Physik betrachten kann. Ein noch nicht vollständig reflektierter Vorstoß, umso lebendiger. Die Problemstellung kann man von verschiedenen Seiten her aufbauen, mit der er sich da beschäftigt. Ich versuche es vom Allgemeinen her. Es ist so, dass man natürlich immer schon gesehen hat, immer schon, also jeder von uns sieht das relativ früh, auch in seinem eigenen Leben, dass die Frage, ob ein Körper auf dem Wasser schwimmt oder untergeht, etwas mit dem Gewicht des Körpers zu tun hat. Also ob er eben schwerer oder leichter ist als Wasser. Das hat man immer schon gewusst. Man hat aber nie hinreichend präzisiert, was hier eigentlich unter schwerer und leichter zu verstehen ist. Man hat diese Begriffe, wie man heute sagen würde, nicht operationalisiert. Und deshalb sind das Zusammenhänge, die zum Beispiel auch von Archimedes nicht völlig durchschaut worden sind. Zum anderen, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil man das nicht so völlig durchschaut hat, hat man sich immer sehr schwer getan mit Sonderfällen, bei denen man sich genötigt gesehen hat, noch andere Faktoren in Betracht zu ziehen. Also, was ich sagen will, ist im Grunde weiß ja jeder, wenn es darum geht, ob was untergeht oder schwimmt, dann kommt es darauf an, wie schwer die Sache ist. Aber wenn man sich nicht wirklich grundsätzlich darüber klar ist, was hier schwer und leicht heißt, dann kann man in Probleme kommen mit gewissen Sonderfällen. Mit den normalen Fällen nicht. Ein Sonderfall, der wissenschaftsgeschichtlich sozusagen ein Dauerbrenner war, Dauerbrenner ist hier das schlechte Wort, ist nämlich das Eis. Das Eis haben die Zeitgenossen Galileis noch aufgefasst als verdichtetes Wasser. Also als etwas, das schwerer ist als Wasser. Und deswegen mussten sie extra ein Prinzip namhaft machen oder finden, um zu erklären, warum das Eis auf dem Wasser schwimmt. Man hat das Eis als verdichtetes Wasser und als schwerer als Wasser betrachtet und war daher in einer gewissen Not, um zu erklären, warum das Eis oben schwimmt. Dieses Zusatzprinzip, warum das Eis oben schwimmt, haben Sie in der Gestalt gesehen. Das, wenn man auf dem Wasser eben ein Eis sich bilden sieht, dann sieht man eben, wie das zuerst sozusagen in diese flächige Form, in dieser flächigen Form sich da ausbildet. Also Sie haben ausgehend vom Fall des Eises dann angenommen, dass für das Schwimmen oder Untertauchen eines, Sie haben dann sozusagen von dem Sonderfall eine Verallgemeinerung riskiert und angenommen, dass für das Schwimmen oder Untertauchen eines Körpers im Wasser außer seinem Gewicht auch noch die Gestalt, die Form eine maßgebliche Rolle spielt. Nämlich in dem Sinn, dass man sagen kann, im Grund ist zwar so, dass was schwerer ist, geht unter und was leichter ist, schwimmt, aber etwas Dünnes, Flaches geht nicht so leicht unter wie was Kugelförmiges. Ne? Bevor wir jetzt auf die Sache näher, also da sieht man genau, worin das, welche Art von Problem da entsteht. Ne? Also man hat eine Grundannahme, dann ist man mit Sonderfällen konfrontiert, die man mit der Grundannahme nicht erklären kann. Dann tut man von dem Sonderfall aus irgendwas erfinden, was die Grundannahme sozusagen einschränkt. Ne? Inwiefern hängt aber überhaupt an der Frage was? Es hängt an der Frage sehr viel in der Zeit, wo Galilei da schreibt, nämlich, weil man in der aristotelischen Philosophie so besonders schön erklären kann, was das Eis ist. Es ist sozusagen ein Testfall für die aristotelische Philosophie. Bei Aristoteles gibt es diese vier Elemente, ne? Wasser, Erde, Feuer, Luft. Und dann gibt es ja als grundlegend noch diese Gegensatzpaare, diese berühmten. Ne? Warm, kalt, feucht, trocken und abgeleitete Gegensätze wie hart und weich. Und in diesem Begriffsapparat sollten alle natürlichen Phänomene darstellbar sein und das Eis ist da ein wunderbarer Fall. Das Eis ist sozusagen für die Aristoteliker ein Paradefall, nämlich das ist ein Wasser, das unter dem Einfluss von Kälte sich verdichtet und verhärtet hat und also schwerer geworden ist. Ne? Ja, also Eis ist ein Wasser, das eben genau und mit diesen Gegensatzpaaren wunderbar erklärbar sich unter dem Einsatz von Kälte, Einfluss von Kälte verdichtet hat und härter und also schwerer geworden ist. Also, und viel von der Brisanz der Fragen, die ich jetzt behandeln werde, hängt eben genau davon ab, dass sehr deutlich nicht nur Einzelfänomene im Spiel stehen, sondern eben auch dieser Rahmen, in dem Aristoteles überhaupt operiert hat. Wenn wir jetzt mit Galilei schrittweise anfangen, dann könnten wir damit beginnen, dass er richtigerweise als erstes einmal gesehen und behauptet hat, dass Eis eben überhaupt nicht ein verdichtetes Wasser ist, sondern Eis ist verdünntes Wasser. Das ist einmal einer seiner allerersten Ansatzpunkte gewesen. Eis ist nicht verdichtetes, sondern verdünntes Wasser. Darauf kommt man ja, kann man auch durch Beobachtung kommen. Ne? Man muss nur frei genug beobachten. Eis nimmt immer mehr Raum ein als Wasser, wie jeder weiß, der schon einmal eine Champagnerflasche in der Tiefkühltruhe vergessen hat. Es ist ein Blödsinn zu sagen, dass wegen seiner Gestalt das Eis gehindert wird, das ist der zweite Punkt. Es ist ein Blödsinn zu sagen, dass wegen seiner Gestalt das Eis gehindert wird, in das Wasser einzudringen und unterzutauchen. Denn wenn man eine Eisplatte nimmt, gewaltsam in einem Wasserbehälter untertaucht und dann loslässt, dann steigt sie ja auch mühelos auf, ohne dass man im geringsten bemerken könnte, dass ihre Form dabei hinderlich wäre. Also von unten nach oben steigt sie ohne weiteres auf, ohne dass ihre flächige Form dieser Platte sie daran hindern würde. Warum soll dann diese flächige Form sie hindern, von oben nach unten abzutauchen? Und wenn man ein Stück Eis nimmt, das nicht die Form einer Platte hat, sondern ein Zapfen ist, ein Brocken, dann geht es ihm auch nicht unter. Und in diesem Sinn hat Galilei sozusagen relativ früh gesagt, das Ziel muss sein, dass man erklärt, dass der einzige Faktor, der für das Schwimmen oder Untertauchen eines Körpers relevant ist, eben sein Gewicht ist. Ne? Also das, sein erster Punkt war, dass man eine Theorie entwickeln muss, die uns sozusagen auch über alle Sonderfälle hinweg das klar macht, was eh jeder immer schon für das Primäre gehalten hat, dass es einfach nur das Gewicht ist. Das ist etwas, was auch schon Archimedes gesagt hat, aber nicht in derselben Weise begründet und dargestellt hat. Jetzt von dieser Zielfestsetzung aus gibt es zwei Richtungen, in denen die weitere Erklärung erfolgen muss. Erstens muss man wirklich einmal präzisieren, was unter dem Ausdruck Gewicht hier zu verstehen ist und wie sich das Gewicht im tatsächlichen Verhalten der Körper im Wasser bemerkbar macht. Also das ist die Aufgabe einer Definition des spezifischen Gewichts und, bitte? Also das zu klären ist eben die Aufgabe einer wirklichen Definition von dem, was spezifisches Gewicht ist und natürlich dann in der Folge der Angabe grundlegender hydrostatischer Gesetze. Die andere Richtung dann ist durch einen Einwand gegeben, den man Galilei dann gegen diese Theorie gemacht hat. Also Galilei ist ja der Erste gewesen, der spezifisches Gewicht wirklich definiert hat. Diese Definition ist sehr, sehr bemerkenswert. Die werde ich Ihnen gleich dann vorlesen. Die ist wirklich ganz was Wichtiges. Und nämlich überhaupt, auch wenn man sich nicht für Physik interessiert. Und dann hat man ihm aber erst recht wieder den Einwand gemacht, dass es aber ja doch so ist, dass wenn man einen Gegenstand hat, und jetzt eben nicht mit dem Eis, sondern wenn man einen Gegenstand hat, aus einem Material, das schwerer ist als Wasser, also aus Metall zum Beispiel, und man bringt diesen Gegenstand in eine ganz, ganz flache Form, wie ein Surfbrett oder eben im kleineren Maßstab einen Tausender-Chip, der Casinus Austria, dann schwimmt der Gegenstand trotzdem auf dem Wasser, obwohl er schwerer ist. Ne? Geht nicht unter, obwohl er schwerer ist als Wasser. Also das ist der zweite, also haben wir zwei Teile. Erstens, was ist spezifisches Gewicht? Und zweitens, wie kann er dann nachher trotzdem noch aufgrund seiner Definition von spezifischem Gewicht mit dem Einwand umgehen, dass es trotzdem Sachen gibt, die noch immer widerständig bösartig sind, obwohl es schwerer ist, schwimmen sie auf dem Wasser. Also, ich fange mit dem Ersten an. Oder sagen wir so, wir schieben das mit dem, das Zweite ist das Wichtige, das, was ich Ihnen eigentlich erzählen will, ist diese zweite Sache, wie mit diesem Einwand fertig geworden ist. Jetzt hebe ich nur hervor, wie eigentlich das Problem ist, dass er sich dieses Problem vergegenwärtigt hat mit dem. Er ist durch diesen Einwand draufgekommen, dass das, was man klären muss, dass etwas, was man klären muss, woran vorher niemand gedacht hat, der Begriff des Schwimmens ist. Wenn man so ein Metallplättchen nämlich untertaucht, so ein Chip, und auf den Boden eines Wassergefäßes legt, dann steigt es ja nicht auf, dann bleibt es liegen. Also darin unterscheidet es sich klarerweise von Ansagen, die eben aufgrund ihres spezifischen Gewichts schwimmen. Und wenn man es irgendwo in dem Wasser, also nicht am Boden und nicht an der Oberfläche, in das Wasser hineinhält und loslässt, dann sinkt es ab. Es handelt sich also bei diesen Körpern nicht um, also egal welche Form es hat, es sinkt dann ja eben ab. Ne? Es handelt sich also nicht um einen schwimmenden Körper in dem gewöhnlichen Sinn, wo der Körper, wenn man ihn irgendwo im Wasser freigibt, dann zur Oberfläche aufsteigt, sondern man muss einen eigenen Ausdruck einführen, um das Verhalten derjenigen Körper zu bezeichnen, die die klassischen Schwimmer sind, also die über die Wasseroberfläche hinausragen und dergleichen. Und davon muss man diese Phänomene unterscheiden. Also, jetzt geht es dann darum, etwas herauszufinden, was einem davon dispensiert, sozusagen verschiedene Arten von Körpern zu unterscheiden. Ne? Also er will ja darauf hinaus, letztlich will er immer darauf hinaus, dass alles nur vom Gewicht abhängt. Er will mit dem fertig werden. Also was er vermeiden muss, ist zu sagen, es gibt drei verschiedene Körper, solche, die schwimmen, solche, die untergehen und solche, die, wenn sie an der Wasseroberfläche sind, sich wie Schwimmende verhalten, wenn sie aber eingetaucht sind, sich wie Untergehende verhalten. Ne? Das muss ausschließen. Ne? Das will er ausschließen. Seine These ist ja, das spezifische Gewicht ist der einzig relevante Faktor für das Schwimmen oder Untergehen. Jetzt werde ich das abkürzen müssen, weil ich da jetzt nicht in die nächste Stunde noch was hinübernehmen will. Ich sage dann jetzt nur sozusagen die zwei entscheidenden Pointen, die es in der Sache gibt. Also das eine ist, bei dem einen fällt halt leider viel weg, also die Sache mit dem spezifischen Gewicht, wie diese Definition des spezifischen Gewichts ist. Und dann sage ich Ihnen was zu diesem Einwand mit den schwimmenden Chips da. Wie lautet die Definition des spezifischen Gewichts bei Galilei? Ne? Also es ist so, dass eben zu seiner Zeit war das Problem erkannt. Und es hat Zeitgenossen gegeben, die auf dem Gebiet gearbeitet haben und Messungen vorgenommen haben und so weiter. Aber er ist der Erste, der wirklich eine Definition gegeben hat. Und die ist bemerkenswert. Die muss man kennen für die ganze Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte. Ich sage von zwei Materialien, dass sie gleiches spezifisches Gewicht haben, wenn gleiche Volumina von ihnen das gleiche Gewicht haben. Und ich sage von zwei Körpern, dass sie das gleiche absolute Gewicht haben, wenn sie einfach das gleiche Gewicht haben, unangesehen ihres Volumens. Das ist eine wirklich ganz, ganz bemerkenswerte Sache. Was ist daran so bemerkenswert? Ich sage von zwei Materialien, dass sie gleiches spezifisches Gewicht haben, wenn gleiche Volumina von ihnen das gleiche Gewicht haben. Also er führt den Begriff spezifisches Gewicht auf den Begriff gleiches Gewicht zurück. Der bleibt undefiniert. Im nächsten Satz sagt er, zwei Sachen haben das gleiche Gewicht und jetzt wartet man auf die Antwort. Und dann sagt er, wenn sie das gleiche Gewicht haben. Was heißt das? Ja? Der Witz an dieser Definition ist eben der, dass hier keine Definition per Genus und Differenz für das Wort Gewicht gegeben wird, sondern der Witz dieser Definition ist, dass sie nur sagt, wie man feststellt, dass zwei Gewichte, egal was ein Gewicht ist, gleich sind. Ja, das ist der springende Punkt. Ihn interessiert. Und Descartes wird dann später sagen, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt zu physikalischen Gesetzmäßigkeiten kommen, dass wir darauf verzichten, uns zu fragen, was in den Dingen selbst es ist, was diesem Begriff entspricht. Sondern die einzige Möglichkeit ist, dass wir schauen, wie sich die Dinge verhalten und dass wir unsere Begriffe für Regelmäßigkeiten im tatsächlichen Verhalten der Dinge prägen und nicht für innere Kräfte oder Wesenseigenschaften, die uns in den Dingen verborgen sind. Descartes wird dann sagen, die Leute werden nie drauf kommen, was der Magnetismus ist, solange sie sich fragen, was ist die magnetische Kraft? Sondern die Antwort darauf, was der Magnetismus ist, die liegt darin, dass man einen Magneten hinlegt und schaut, welche Figuren die Eisenpfeilspäne zeichnen auf der Fläche. Das ist die Antwort. Ja? Und der Ursprung dieses Typs von Antwort, verzichten wir uns darauf zu fragen, was ist Gewicht, und legen wir eine Regel fest, wir feststellen, ob etwas das gleiche Gewicht hat wie was anderes. Ja? Also das ist dieser eine Punkt. Und der andere Punkt, der jetzt sozusagen zu meiner die Point mit diesem Einwand, nicht? Und warum das eine Geschichte ist zu dem Paradigmenwechsel von der Konzentration aller theoretischen Begriffe auf das Einzelding zu einer anderen Idee. Also die Lösung Galileis für die Sache mit dem Metallplättchen hat darin bestanden, dass er gesagt hat, wir müssen uns das viel genauer anschauen. Also zuerst die Sache mit dem Schwimmen, dass er gesagt hat, wir müssen einmal klären, was heißt überhaupt Schwimmen, und wir müssen da verschiedene Fälle untersuchen. Und insbesondere den Sonderfall, dass etwas nur an der Oberfläche, nur wenn es an der Oberfläche ist, zu schwimmen scheint, und wenn es irgendwo weiter unten ist, schwimmt es nicht. Ne? Und er hat gesagt, wenn wir uns die Sache genauer anschauen, dann ist es aber immer so, dass das nicht so ist wie ein Spielzeugschifferl schwimmt da so und steht zum Teil da hinaus übers Wasser, wenn es aus Kork ist, nicht? In der Badewanne oder ein Entchen oder sowas. Sondern im Falle der Chips ist es so, dass wenn die schwimmen, dass wenn man sich anschaut, genau, was der Fall ist, wenn so ein Chip oben am Wasser schwimmt, dann liegt er da drinnen und es ist zwischen der Oberfläche dieses Chips und der umgebenden Wasseroberfläche immer ein Abstand. Ja? Also der Chip ist in Wirklichkeit immer ein bisschen da eingesunken. Ja? Das ist auch so, das ist faktisch so. Wir erklären die Sache, man hat die Sache lange Zeit anders erklärt, aber das spielt für uns. Und was Galilei gesagt hat, war etwas Unglaubliches. Ne? Das war etwas so, er hat gesagt, das Ganze ist einfach dadurch zu erklären, dass der Körper, um den es sich handelt, der hier schwimmt, ist eben gar nicht das Plättchen. Sondern das, was da schwimmt, ist eine Sache, die ist ein Compound aus dem Plättchen und aus der Luft. Und das hat ein spezifisches Gewicht, das geringer ist als Wasser. Ja? Das ist sozusagen, das ist ein Skandal für einen Aristoteliker. Weil der spricht von einem physikalischen Körper, der wirklich gar nicht einer ist, aber dem ist sozusagen wurscht, wo die Grenze dieses Körpers ist. Ja? Ja? Also, wo die eigentlich verläuft. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Dem ist sozusagen in der Physik, das ist, der würde sagen, so ein Goldplättchen, das ist kein physikalischer Gegenstand mehr. Ja? Das hört auf, das Goldplättchen hört auf, der bevorzugte physikalische Gegenstand zu sein, von dem wir hier reden, sondern der Gegenstand, von dem wir hier reden, ist einer, für den ist mir ganz egal, aus was der zusammengesetzt ist. Der geht über die natürlichen Grenzen sozusagen hinweg. Also vielleicht sage ich ein, zwei Worte noch, noch nächstes Mal dazu. Es wäre ja bei den hydrostatischen Gesetzen eben auch eine ganz ähnliche Sache ist, dass man eben, dass er eben wirklich sagt in dieser Abhandlung, wenn wir erklären wollen, zum Beispiel das Verhältnis zwischen Volumen eines eingetauchten Körpers, verdrängten Wasser und so weiter, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten, ja, das haben sie vor ihm alle erklärt eben mit dem Gewicht und teilweise mit dem mit der Gestalt der eingetauchten Körper. Ne? Warum kann er so ein ganz ein kleines bisschen Wasser, so ein Mordstrom in einem hinreichend engen Gefäß, also ein Mordstrom Dings tragen, ne? Und so diese ganzen Paradoxa und so. Das ist immer mit Gewicht und Hinweisen auf Gestalt erklärt worden. Galilei erklärt, dass diese Verhältnisse mit dem Hebel und mit einem Zeitfaktor, ne? Also sozusagen, das sind sozusagen die Grenzen zwischen dem Phänomenbereich, die Grenzen der Dinge, die Grenzen zwischen dem Phänomenbereich, der Hebelgesetze, der Statik, der Hydrostatik, sind alle aufgehoben zugunsten dieses einen Bezugssystems von geometrischen Beziehungen. Also eine unglaubliche sozusagen Enddifferenzierung. Also wie gesagt, ein kleines bisschen noch, ein, zwei Minuten, nächstes Mal vielleicht, aber im Prinzip reden wir dann nächstes Mal über ganz was anderes, über sozusagen, na gut, also die Veränderung, des grundlegende Veränderung des Verhältnisses zur Antike überhaupt in der Frühneuzeit, im Unterschied zum Mittelalter.